Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Bevor wir zur obligatorischen Zusammenfassung der letzten Folge kommen und natürlich auch zu dieser Folge, wollten wir euch nochmal ganz nett darum bitten, uns ein Feedback dazulassen. Natürlich jeglicher Art, aber insbesondere das gute Feedback. Gerne lasst uns auch eine gute Bewertung da oder abonniert uns auf den unterschiedlichen Plattformen, die ihr nutzt. Das hilft uns einfach, weitere Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und damit wir weiter wachsen können. Also schon mal im Voraus vielen Dank dafür. Ja, jetzt zu der letzten Folge zunächst. In der letzten Folge haben wir uns mit der Blutgasanalyse beschäftigt, einem echten Klassiker und gleichzeitig einem der wichtigsten Werkzeuge im klinischen Alltag. Es ging um die verschiedenen Abnahmemöglichkeiten und welche Ziele wir damit verfolgen. Wir haben euch ein strukturiertes Vorgehen an die Hand gegeben, von der Oxygenierung über den pH-Wert und den PCO2 bis hin zum Säure-Basen-Status, den Elektrolyten und dem Laktat. Mit so einem Schema lässt sich auch eine komplexe BGA Schritt für Schritt einordnen. Welches Schema ihr am Ende verwendet, ist eigentlich euch überlassen, aber ein Schema zu haben ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Idee. Und ganz wichtig, wie eigentlich immer, Zahlen alleine reichen nicht. Erst im klinischen Kontext bekommen die Werte ihre echte Bedeutung. In der heutigen Folge geht es um Sauerstofftherapie und Highflow. Wir schauen uns an, wann welche Form sinnvoll ist, welche Möglichkeiten wir haben und wo auch die Grenzen liegen.
Ja, Sauerstoff und Highflow. Highflow ist vielleicht das umstrittenere Thema. Sauerstoff ist klar, das setzen wir in der täglichen klinischen Praxis dauernd ein. Wir sollten vielleicht dennoch darüber nachdenken, was man mit konventioneller Sauerstofftherapie eigentlich erreichen kann, also welche FiO2-Werte man erreichen kann und wann es indiziert ist. Wir wollen also über die Applikationsformen reden, die Sauerstoffbrille, die Maske ohne Reservoir, die Maske mit Reservoir und die Venturi-Maske.
Gut, bevor wir die einzelnen Applikationsformen und die Zielkonzentrationen vielleicht besprechen, sollten wir kurz noch die Indikation der klassischen Sauerstofftherapie besprechen. Vielleicht magst du dazu was sagen, Georg?
Ja, das ist diese Frage ist nicht ganz so einfach, wie man auf den ersten Blick meint. Natürlich geben wir einem Patienten Sauerstoff, wenn er hypoxisch ist. Das ist ja klar. Ja? Hypoxie, nochmal zur Erinnerung, fängt an bei einer Sauerstoffsättigung von 90% und darunter. Das entspricht einem PO2 von 60 mm Hg und drunter bei normaler Position der Sauerstoffbindungskurve. Also ein hypoxischer Patient kriegt Sauerstoff, wenn er selber den atmen kann. Das ist ja klar. Die interessantere Frage ist, geben wir Sauerstoff in kritischen Situationen? Geben wir einem traumatisierten Patienten Sauerstoff? Geben wir jemandem mit einem Herzinfarkt Sauerstoff? Diese Frage, da kommt in den letzten Jahren doch einige Bewegungen rein, weil wir doch merken, wie auch toxisch Sauerstoff ist, dass es Sauerstoffradikale gebildet werden können und so weiter. Diese Debatte ist ziemlich kompliziert und die Diskussion ist auch noch nicht abgeschlossen. Da laufen oder sind in letzter Zeit einige randomisierte große Studien gelaufen. Darüber würden wir gern berichten, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Da geht es um diese Frage, welche FiO2 oder welche Ziel-PO2 setze ich bei einem beatmenden Patienten ein. Für den Moment würden wir festhalten, der hypoxische Patient kriegt Sauerstoff. Ganz klar, eine prophylaktische Indikation gibt es eigentlich nicht mehr so. Die gibt es natürlich, wenn wir jemanden sedieren, klar, im Rahmen der Anästhesie. Wir geben ein hochwirksames Sedativum. Dann geben wir natürlich auch Sauerstoff. Das sind aber eigentlich schon die wichtigsten Indikationen. Also manifeste Hypoxie und in eng begrenzten Rahmen, wenn jemand droht, hypoxisch zu werden.
Also Georg, du hast jetzt immer von der Hypoxie gesprochen. Ich denke, du meinst die Hypoxämie.
Ja, es tut mir leid, dass du mich da jetzt korrigieren musst. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich bin da ein bisschen Sprachschlamper, das gebe ich zu. Hypoxie und Hypoxämie ist nicht dasselbe. Du redest über den zu geringen Sauerstoffgehalt im Blut sozusagen. Das ist die Hypoxämie. Vollkommen richtig, absolut richtiger Einwand.
Und nochmal vielleicht zu differenzieren, die Hypoxie ist die Sauerstoffunterversorgung der Gewebe, der Organe.
Ja, die Gewebshypoxie, genau. Perfekt. Gut, sind wir denn bei den Indikationen einiger Meinung?
Mir fällt da noch eine Frage ein. Wie ist es denn mit der Atemnot? Also würde man Sauerstoff auch geben, wenn der Patient unter Atemnot klagt?
Ja, das würden wir natürlich reflexartig machen. Die Frage ist, ob es dem Patienten hilft. Wir haben ja in den vorherigen Folgen besprochen und kennen es ja auch aus eigener Erfahrung und aus der klinischen Praxis, dass die Atmung ja über den PCO2 gesteuert wird. Das heißt, wenn jemand mit einem PCO2 von 70 um die Ecke kommt, dann hilft ihm der Sauerstoff nur bedingt. Das heißt, je nachdem, welchen PO2 er hat. Also natürlich würden wir das aber machen, weil wir ja natürlich nicht primär ausschließen können, ob jemand auch eine Hypoxämie hat.
Neben der Sauerstoffsättigung alleine sollten wir beim Patienten mit Atemnot aber auch die Atemfrequenz anschauen, den Puls, den Blutdruck, Temperatur, einfach den Gesamtkontext betrachten, um die Atemnot klinisch besser einzuschätzen.
Ja, völlig richtig. Ich denke aber, was wir uns schon vergegenwärtigen müssen, die unkritische Applikation von Sauerstoff auf Dauer, auf längere Sicht, ist halt einfach nicht mehr, das macht man nicht mehr sozusagen. Natürlich geben wir wenn ein Patient mit Atemnot reinkommt in die Notaufnahme oder sowas, dann kriegt er natürlich Sauerstoff, das ist klar. Aber wir dürfen uns dann schon innerhalb der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde überlegen, braucht er diesen Sauerstoff wirklich? Weil, wie gesagt, Sauerstoff kann auch schädlich sein. Insofern müssen wir uns schon genau überlegen, braucht dieser Patient jetzt den Sauerstoff oder braucht er ihn nicht und hat andere Gründe, die zu einer Atemnot führen, die wir durch Sauerstoff auch nicht behandeln können.
Sehr schön, dann haben wir ja jetzt die Indikationen schon mal ausführlich besprochen. Dann wäre es doch jetzt interessant, zu den Applikationsformen zu kommen.
Ja, die Brille, wie gesagt, die Sauerstoffbrille setzen wir sicher sehr häufig im OP ein. Also wenn der Patient extubiert wird und aus dem Saal fährt, dann ist Sauerstoffbrille natürlich eine gute Methode, eine gute Applikationsform, einfach weil sie einen hohen Komfort bietet, Patienten nicht weiter belästigt und so weiter, kann was trinken und so weiter, stört ihn nicht. Man kann damit Sauerstoffkonzentrationen von 40-45% erreichen. Zumindest liest man das so. Ich persönlich habe da so ein bisschen Zweifel, ob man diese Konzentration wirklich in Praxis erreicht. Da muss man schon den Sauerstoff, das Flowmeter, sehr stark aufdrehen. Es muss alles passen. Der Patient muss durch die Nase atmen, nicht durch den Mund atmen und so weiter. Aber theoretisch kann man damit diese Konzentration erreichen. Bei einer Maske ohne Reservoir liegt man etwas drüber. Da sind die Angaben auch so 40-50%. Interessanterweise findet man keine ganz exakten Angaben, weil es auch gar nicht so einfach zu messen ist. Die FiO2 bei einem spontan atmenden Menschen, was kriegt der Patient wirklich ab? Das hängt ja auch sehr stark davon ab, wie stark die Inspiration zum Beispiel ist, wie hoch der Gasfluss ist, weil davon hängt ab, wie viel Nebenluft wird angezogen. Das kann man eigentlich gut nur mit einer Venturi-Maske beantworten. Venturi-Maske ist selten im Einsatz. Die hat den Vorteil, dass sie die FiO2 definiert durch so verschiedene Stücke, die man dann einsetzt. Und dann kriegt man eine ganz definierte Sauerstoffkonzentration, die man dem Patienten anbietet. Das geht bis zu 60% Sauerstoffkonzentration. Die ist aber eben kaum im Einsatz, weil man das ganz selten braucht, sozusagen so eine ganz definierte Sauerstoffkonzentration. Was es noch gibt, ist eine Maske mit Reservoir. Die hat den Vorteil, dass man eben, wenn der Patient eine tiefe Inspiration macht, die eben auch mit beantworten kann. Bei einer tiefen Inspiration hat man nämlich sonst das Problem, dass sehr viel Nebenluft mit reinrauscht, die eben eine Sauerstoffkonzentration von 21% Raumluft hat und das dann verdünnt. Also man kann sich aber merken, wenn man jetzt diese verschiedenen Applikationsformen anguckt, irgendwas zwischen 40 und 60, maximal 70% ist erreichbar. Also das heißt, es bringt nichts, den Sauerstoffgasfluss unendlich aufzudrehen. Man kann dadurch die Konzentration nicht weiter steigern.
Weil du gerade den hohen Gasfluss ansprichst, muss man ja schon sagen, dass ein häufig unterschätztes Problem der konventionellen Sauerstofftherapie die fehlende oder unzureichende Atemgasklimatisierung ist. Also die trockenen, kalten Gase können bei den Patienten ja zu Schleimhautirritationen, Sekretverhalt und dadurch auch zu reduziertem Patientenkomfort führen.
Ja, und je höher der Gasfluss ist, desto größer ist natürlich das Problem. So 1-2 Literchen Sauerstoff pro Minute macht wahrscheinlich so viel nicht aus. Es ist allerdings auch unangenehm. Wenn man das mal längere Zeit in der Nase hatte, dann merkt man auch, so toll ist das nicht. Aber längere Zeit in Gasfluss von 10 Liter pro Minute ist tatsächlich unangenehm und wahrscheinlich auch nicht gesund wegen der Behinderung der Zilienfunktion und so weiter. Die Befeuchtung klappt nicht so richtig gut bei der konventionellen Sauerstofftherapie. Wir kennen alle diese, ich sag's immer, diese Getränkesprudler, so sieht das so ein bisschen aus, diesen Wassereimer, den man da dran klemmen kann an die Sauerstoffquelle. Wir haben das in unserer Klinik abgeschafft, weil es einfach ganz schlecht in der Effektivität ist. Es bringt nicht viel, weil die Luft, die da rauskommt, ist kalt, die kann nicht viel Feuchtigkeit, also der Sauerstoff, der aus der Wand kommt, ist kalt, kann nicht viel Wasser aufnehmen. Das bringt nicht so viel. Es beruhigt mehr das Gewissen, aber es bringt nicht so wahnsinnig viel. Besser wäre dann die High-Flow-Therapie. Die High-Flow-Therapie läuft ja über ein professionelles High-Flow-Gerät oder ein konventionelles Beatmungsgerät, was diesen Modus hat. Und das hat eine aktive Befeuchtung, also mit Heizung oder mit Ultraschall, wie auch immer man das technisch realisiert, jedenfalls eine aktive Befeuchtung, die wesentlich leistungsfähiger ist. Und das ist ein Riesenvorteil heutzutage von der High-Flow-Therapie gegenüber der konventionellen Sauerstofftherapie.
Mit der Atemgasklimatisierung haben wir jetzt also einen Vorteil der High-Flow-Therapie gehört. Aber ist es alles? Gibt es noch mehrere Vorteile gegenüber der konventionellen Sauerstofftherapie beziehungsweise auch der nicht-invasiven Beatmung?
Ja, gegenüber der konventionellen Sauerstofftherapie ist sicher der wesentliche weitere Vorteil, dass man die FiO2 bis auf 1 steigern kann. Also man kann 100% Sauerstoff, ist übrigens, ist mir sprachlich, vielleicht bin ich da ein bisschen anarchistisch, aber das muss ich an der Stelle sagen, es wird häufig von einer FiO2 von 40% geredet. Da dreht sich mir immer so ein bisschen der Magen rum, weil eine FiO2 ist eine Fraktion und damit definitionsgemäß eine Zahl zwischen 0 und 1 und eine Konzentration ist eine Zahl, die in Prozent angegeben wird. Also eine FiO2 von 0,4 entspricht einer Konzentration von 40%. Bitte sprachlich auseinanderhalten. Jedenfalls kann ich mit einem High-Flow-Gerät oder einer High-Flow-Applikation eines konventionellen Beatmungsgerätes eine FiO2 von 1,0 erreichen. Das kann ich mit der konventionellen Therapie nicht. Ich kann also einen Patienten behandeln damit, der wesentlich kränker ist als jemand, der mit konventioneller Sauerstofftherapie hinkommt. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Vorteil und das bei einer guten Atemgasklimatisierung. Das geht natürlich nur mit irrsinnig hohen Gasflüssen, 30, 40, 50 Liter. Das ist ein Punkt, den man einfach berücksichtigen muss. Die High-Flow-Therapie hat noch andere Vorteile angedichtet bekommen, ich will es mal so sagen. Man hatte lange Zeit angenommen, dass diese hohen Gasflüsse sowas wie so ein Pseudo-CPAP machen. Also dass man so hohe Gasflüsse aufbringt, dass man eine relevante Expirationsbremse hat sozusagen und dass man ohne die Nachteile der Maske, die für den Patienten unkomfortabel ist, eben so ein Pseudo-CPAP hat. Diese Hoffnung hat sich nicht wirklich bestätigt. Da gibt es vielleicht 1-2 Millibar, die entstehen, aber das kann man vergessen. Der Effekt ist minimal. Der zweite Vorteil, der ist jetzt nicht so sehr angedichtet, der ist tatsächlich real. Man hat eine Auswaschung des Totraums sozusagen, des Atemwegstotraums, also eine Befreiung von CO2 durch diesen hohen Gasflüsse. Das heißt, man macht dem Patienten mit dem respiratorischen Versagen das Atmen etwas leichter. Man nimmt ihm etwas die Atemarbeit. Das hängt natürlich genau davon ab, wie hoch das Atemminutenvolumen muss in Relation zum Gasfluss, den die Maschine bringt. Aber das ist jedenfalls ein Punkt, den man sagen muss. Man wäscht CO2 aus den oberen Atemwegen aus und kann dadurch kränkere Patienten behandeln als mit konventioneller Sauerstofftherapie. Ein wesentlicher Punkt.
Du hast gerade den Gasfluss von 30 bis 50 Liter pro Minute angesprochen, was man ja erstmal denken könnte, oh, das verursacht vielleicht auch riesige Kosten. Tatsächlich ist es aber so, dass es ungefähr 10 bis 30 Euro pro Tag ausmacht, diese High-Flow-Therapie mit diesen hohen Gasflüssen.
Oh, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja nicht so teuer, muss man sagen. Also in Relation zur Krankheitsschwere, die der Patient bietet, das ist ja nicht so viel Geld.
Richtig, genau. Können wir uns leisten.
Können wir uns leisten.
Wichtig vielleicht noch zu nennen als Nachteil der High-Flow-Therapie ist zu sagen, dass es keine kausale Therapie der respiratorischen Insuffizienz ist. Und im Vergleich zur nicht-invasiven Beatmung, aktuell sieht es so aus, halt eben keine echte ventilatorische Unterstützung darstellt.
Ja, das ist, wie gesagt, es macht keinen wirklichen Gegendruck sozusagen, keinen wirklichen CPAP, den man damit aufrechterhalten kann. Das ist so das Argument, was immer gegen die High-Flow-Therapie genannt wird und pro die NEV. In der nächsten Folge werden wir dann diskutieren, ob die NEV dieses Versprechen wirklich halten kann. So einfach ist die Debatte leider nicht.
Okay, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Zusammenfassung dieser Folge. Die konventionelle Sauerstofftherapie und Highflow haben klare Indikationen und Vorteile, sind aber letztendlich noch keine universellen Lösungen. Da müssen wir auch immer einen Schritt weiterdenken. Die Wahl der richtigen Therapie hängt immer vom klinischen Zustand des Patienten ab, von unserem Therapieziel und natürlich vom Gesamtkontext wie immer. In der nächsten Folge widmen wir uns der nicht-invasiven Beatmung. Dabei schauen wir uns klassische Indikationen, Königsindikationen könnte man sagen, an, aber auch weitere Einsatzbereiche. Außerdem sprechen wir über die verschiedenen Interfaces, typische Herausforderungen in der Anwendung und darüber, wo die Grenzen der NIF liegen. Ja, damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Hat uns wieder großen Spaß gemacht und ich würde sagen, immer schön weiteratmen.
Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören.